Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Tilo Jan.
Mensch aus dem All steuert Roboter auf der Erde. Verdrehte Welt irgendwie, ja, aber Alexander Gerst steuerte heute von der Internationalen Raumstation ISS den Roboter Roland Justin. Der ist 1,91 groß, das ist ein humanoider Roboter, der sieht also ein bisschen aus wie ein Mensch und der steht im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Wessling, das in Oberbayern. Und bei diesem Weltraum-Erde-Roboter-Training, da hat Justin ganz schön viel gut gemacht.
Man hat zum Beispiel gesehen, als er einmal einen Stecker in eine Buchse gesteckt hat und dann wieder rausgezogen hat, er so leicht wellige Bewegungen gemacht, wo man als Mensch sagen würde, musste halt mit Gefühl. Und das einem Roboter beizubringen mit Sensorik und Kraftmessung, das ist schon ziemlich schwierig und das hat der Roboter echt gut gemacht.
Astrophysiker Michael Büker, der erklärt uns in diesem Podcast, was dieses Experiment eigentlich für die Menschheit bringt. Außerdem schauen wir uns ein Novum an, ein Israeli und ein Iraner spielen Fußball in einem Team und das sorgt gerade für Aufregung in Griechenland. Dort spielen nämlich beide Herren beim Fußballverein Olympiakos Piräus. Das hat es noch nie gegeben, denn iranische Sportler, die dürfen seit 1971 offiziell nicht gegen Israelis in Wettkämpfen antreten. Und wir schauen auf sogenannte Pull-Faktoren, also Faktoren, die Menschen zur Flucht animieren sollen, angeblich. Angeblich soll nämlich die Aussicht auf Seenotrettung im Mittelmeer ein Pull-Faktor sein, dass Menschen eben nach Europa aufbrechen.
Es ist nichts, wo man sagen kann, wir können hier einen linearen Weg, einen Gradlinienweg ausmachen. Wir können sehr klare Motive ausmachen, sondern es ist ein Mix aus sehr unterschiedlichen Motiven, immer auch der Notwendigkeit zu überleben und wieder auch Situationen, in denen tatsächlich Menschen gestoppt werden, am Ende sicherlich nicht ein geradliniger Weg mit einem klaren Ziel Richtung Europa zu kommen.
Jochen Oltmar ordnet das alles für uns ein. Er ist Leiter des Instituts für Migrationsforschung und interkulturelle Studien der Universität Osnabrück. Das alles und das Wichtigste des Tages gibt's jetzt für euch. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
In der Pflege oder in Handwerksbetrieben in Deutschland, das ist einfach so, da fehlen Fachkräfte in vielen Bereichen. Deswegen sollen gut ausgebildete Menschen aus dem Ausland einfacher nach Deutschland geholt werden können. Die Bundesregierung plant dazu schon länger ein Einwanderungsgesetz. Jetzt sind aber die ersten Eckpunkte dazu bekannt geworden. Amelie Fröhlich aus unserer Nachrichtenredaktion fasst doch nochmal zusammen, was steht drin in diesem Eckpunktepapier?
Zum Beispiel Kriterien, die entscheidend dafür sein sollen, ob jemand nach Deutschland kommen darf oder eben nicht. Da geht es zum Beispiel um Deutschkenntnisse, um die Qualifikation, ums Alter und um die Frage, ob jemand selbst für seinen Lebensunterhalt sorgen kann. Und normalerweise ist auch ein konkretes Jobangebot Voraussetzung. Besonders gut Qualifizierte sollen aber auch ohne kommen dürfen. Und die sogenannte Vorrangprüfung könnte entfallen. Das bedeutet, deutsche Bewerber müssen bei einer freien Stelle nicht bevorzugt werden.
Die SPD hatte sich ja auch schon für dieses Punktesystem oder für ein Punktesystem eingesetzt. Also das System, das Bewerbern in verschiedenen Bereichen dann Punkte zuweist. Steht sowas auch in diesem Papierchen drin?
Nee, steht's nicht. Also dieses Punktesystem nach kanadischem Vorbild ist das ja. Das wird erstmal nicht erwähnt. Die Union, die ist davon auch nicht so richtig begeistert. Sie meint, das ist einfach viel zu bürokratisch. Die SPD dagegen sagt, ein Punktesystem ist transparent und auch leicht für jeden verständlich. Und so sehen das dann auch die Grünen und die FDP. Deren Generalsekretärin Nicola Beer hat das heute auch ganz klar gesagt.
Mir fehlt auch ein klares Punktesystem, das dann die wirtschaftliche Migration eben auch nach fairen, transparenten Regeln gestaltet, sodass sich jeder darauf einstellen kann, welche Qualifikationen ihn wie nah an ein entsprechendes Aufenthaltsrecht in Deutschland bringen.
Grundsätzlich hat Beer die Eckpunkte zum Einwanderungsgesetz aber gelobt.
Wie kommen denn diese Pläne bei der Wirtschaft an?
Ganz gut. Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags hat von einem positiven Signal für die Betriebe gesprochen. Andreas Oehme vom Westdeutschen Handwerkskammertag fordert vor allem, dass die Situation berechenbarer wird.
Das Wichtigste für die Wirtschaft ist eine Verlässlichkeit. Dass man damit planen kann, dass man auch Signale in bestimmte Regionen, bestimmte Länder, wo man weiß, bestimmte Berufe werden da vergleichbar ausgebildet wie hier, dass man da Signale hinsetzen kann und die Betriebe unterstützen kann, Fachkräfte anzuwerben oder Leute anzuwerben, die sagen, ich mache hier eine Ausbildung für den und den Bereich.
Ja, und ein Thema, über das auch sehr viel diskutiert wird in der Wirtschaft und in der Politik, ist der sogenannte Spurwechsel.
Also über die Frage, ob abgelehnte, aber gut integrierte Asylbewerber die Möglichkeit bekommen sollen, hier zu arbeiten und eben so ein Bleiberecht zu erhalten?
Genau, also zu diesem Thema findet man aber auch nichts im Eckpunktepapier. Vor allem die CSU ist da sehr skeptisch. Der parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Stefan Meyer, der sagt auch warum.
Dies wäre aus meiner Sicht das falsche Signal, weil es eine Einladung wäre an jedermann, insbesondere auch auf dem afrikanischen Kontinent, weil es insbesondere dann ja nicht mehr darauf ankommt, ob jemand überhaupt die Chance hat, als Flüchtling oder als Asylbewerber anerkannt zu werden, sondern es kommt dann ja nur darauf an, ob jemand bereit ist, sich in Deutschland zu integrieren. Und das wäre aus meiner Sicht der falsche Anreiz.
Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht den Spurwechsel skeptisch. Es gibt jetzt aber inzwischen den Vorschlag für eine Regelung mit einem einmaligen Stichtag. Der SPD-Abgeordnete Lars Castellucci hat sich dafür im Deutschland ausgesprochen. Er sagt, wenn man sich auf die Menschen konzentriere, die schon in Deutschland seien, komme das auch den Bedenken in der Union entgegen. Friedhelm Fiedler vom Arbeitgeberverband Pflege jedenfalls ist wegen dieses krassen Personalmangels in seiner Branche ganz klar für den Spurwechsel.
Wir haben einen Notstand beim Pflegepersonal und da muss man alle Möglichkeiten ausschöpfen, die dafür sorgen, dass wir zusätzliche Arbeitskräfte haben.
Ja, man hört's, die Not ist groß, es besteht also Handlungsbedarf. Jetzt liegen erstmal die Eckpunkte vor. Ziel ist es, dass das Einwanderungsgesetz dann bis Ende des Jahres steht.
Und wir können festhalten, dieses Thema wird uns noch etwas begleiten. Amelie Fröhlich war das aus unserer Nachrichtenredaktion mit dem aktuellen Stand und den Informationen zum Thema Einwanderungsgesetz.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ihr habt vielleicht zu Hause ein ferngesteuertes Auto. Alexander Gerst, der hat jetzt Roland Justin. Heute ist großes Training gewesen. Die Astronauten haben mit einem ferngesteuerten Roboter gearbeitet. Gesteuert wurde eben von der Internationalen Raumstation ISS im All. Und der Roboter, der war unten beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Bayern. Wir haben uns gefragt, was soll das eigentlich? Was war das überhaupt für ein Training? Es könnte keinen besseren geben, der uns das erklärt, als den Astrophysiker Michael Bücker. Grüß dich, Michael.
Hallo, guten Abend.
Weiter entfernt hätte das Training nicht sein können, oder?
Na, kommt drauf an, wie man es sieht. Zwischendurch ist Alexander Gerst fast genau über München geflogen. Das heißt, da war er weniger weit weg, als wenn er in Hamburg gesessen hätte. Aber im Laufe des Experiments ist er mit der ISS dann auch über Australien geflogen und er war tatsächlich dann ganz schön weit weg, hat das Ding also vom All aus gesteuert.
Was soll dieses Training bringen?
Es ging darum, zu testen, wie der Roboter bedient werden kann unter realen Bedingungen, und zwar reale Bedingungen für den Bediener. Denn Alexander Gerst auf der Raumstation muss da mit einigen Bedingungen kämpfen. Die Satellitenverbindung muss stimmen, er muss sein, also das Tablet, die Steuergeräte, die er da hatte, musste er gut bedienen können. Er stand unter Stress, das gilt einfach grundsätzlich immer für Astronauten auf der Internationalen Raumstation. Und unter diesen realen Bedingungen musste er einen Test bestehen, sozusagen ein kleines Rätsel auf der Erde, wo dieser Roboter aufgebaut war. Hat da verschiedene Teile miteinander verbunden, zusammengesteckt, etwa eine kleine Reparatur vorgenommen an so einem zurechtgebauten Testaufbau. Und das hat er eigentlich ziemlich gut hinter sich gebracht.
Ja, sehr gut, dass es gut gelaufen ist. Ich habe mir diesen Roboter vorhin angeschaut. Ist ein humanoider Roboter. Also der sieht so aus wie ein ganz, also nicht ein ganz normaler, aber halt eben wie ein Mensch. Was kann der so?
Der stand auf vier Rollen, da kommt der Roland-Teil seines Namens her und hat ziemlich lange Arme, hat also eine Armspanne von ungefähr 3 Metern, wenn er seine Arme ausbreitet. Aber das Besondere sind vor allem die Hände. Das sind 3 Finger und 1 Daumen mit sehr feinen Gelenken, mit sehr feiner Technik, wahnsinnig aufwendig. Man hat zum Beispiel gesehen, als er einmal einen Stecker in eine Buchse gesteckt hat und dann wieder rausgezogen hat, er so leicht wellige Bewegungen gemacht, wo man als Mensch sagen würde, musste halt mit Gefühl. Und das einem Roboter beizubringen mit Sensorik und Kraftmessung, das ist schon ziemlich schwierig und das hat der Roboter echt gut gemacht.
Du sagst, der Test sei dafür da, dass in Zukunft mehr Roboter im All eingesetzt werden. Wie weit ist denn da die Entwicklung?
Ja, da muss man unterscheiden. Zum einen gibt es Roboter, die selbst schon unterwegs sind im All, zum Beispiel auf dem Mars rumrollen oder um den Jupiter kreisen. Das sind ja im Prinzip auch Roboter, die zum Teil von der Erde gesteuert werden, zum Teil aber auch autonom arbeiten müssen. Woran man jetzt arbeitet und was in Zukunft kommen soll, sind Roboter, die in der Nähe von Menschen und sozusagen an ähnlichen Aufgaben wie Menschen arbeiten sollen. Das heißt, dass Alexander Gerst dann quasi ein 4. oder 7. Crewmitglied mit auf der ISS hätte und diesen Roboter beispielsweise rausschicken kann, wo er im Gegensatz zu einem Menschen keine Sauerstoffversorgung bräuchte. Und um solche Systeme zu entwickeln, die dann letztlich auch Menschen das Arbeiten im All weniger gefährlich machen können, ist diese Entwicklung gedacht.
Ach, ich habe gedacht, der hat doch Simon da oben, auch so dieses rumschwebende, diese künstliche Intelligenz. Das wäre doch auch, ist ja auch schon ein Crewmitglied.
Das da ist oben, auch schon ein Assistent, genau, mit dem getestet wird. Aber Simon hat, wenn ich das richtig im Kopf habe, ja keine Arme.
Stimmt.
Also da muss dann noch ein bisschen was passieren.
Wir haben festgestellt, alles heißt gerade irgendwie Justin, Justin Trudeau, Justin Timberlake, Justin Bieber, Justin Schmidt. Warum Roland Justin?
Ja, Roland Justin, das geht schon ein bisschen weiter zurück tatsächlich. Der ist schon über 10 Jahre alt, soll sogar bald volljährig werden, hat einer der Ingenieure gesagt. Und ist damals, wie es in der Wissenschaft immer so ist, auf den letzten Drücker gerade noch rechtzeitig zusammengeschraubt worden, um bei einer Messe ausgestellt zu werden. Also just in time. Und da kam der Name her.
Aha, ganz pfiffig sind die da. Mensch aus dem All steuert Roboter auf der Erde, so passiert auf der ISS. Astro Alex steuert Roland Justin. Astrophysiker Michael Büke hat uns das erklärt. Lieben Dank.
Tschüss, schönen Abend.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Na, deutlicher geht's ja kaum. Olympiakos steht auf gegen Diskriminierung. So steht's in einer Kampagne des griechischen Spitzenclubs Olympiakos Piräus, erste griechische Liga, Fußball und Aufstehen gegen Diskriminierung. Das wird jetzt auch die Aufgabe des Vereins sein in nächster Zeit. Der Club hat nämlich erstmals einen Iraner und einen Israeli verpflichtet und hat jetzt ordentlich Gegenwind bekommen. Deutschlandfunk Nova Reporterin Linda Schellberg hat diese Geschichte für uns recherchiert. Linda, was ist denn da genau passiert?
Ja, Ehsan Hadjesafi und Bibras Natro, das sind die zwei Fußballer, um die es geht. Hadjesafi ist der Vizekapitän der iranischen Nationalmannschaft und der spielt seit Januar für Olympiakos. Ja, seit letzter Woche gehört jetzt auch der israelische Nationalspieler Bibras Natro zum Team des griechischen Spitzenclubs. Und Iran hat Israel neben den USA als Hauptfeind erklärt. Und ja, viele arabische Länder sprechen dem jüdischen Staat das Existenzrecht ab. Dass jetzt ein Israeli und ein Iraner für dieselbe Mannschaft auf dem Platz stehen, das hat es noch nie gegeben. Und das, obwohl es iranischen Sportlern schon seit 1979 offiziell verboten ist, gegen Israelis in Wettkämpfen anzutreten.
Wenn das sogar verboten ist, dann ist es ja noch bemerkenswerter, sich als Spieler so gegen sein eigenes Land zu stellen. Gab es denn schon Reaktionen darauf?
Ja, Reaktionen gab es einige, nur leider war da nicht viel Positives dabei. Die iranischen Fangruppen teilen gerade ordentlich aus. Aber es würde mich auch nicht wundern, wenn da in den Tagen bis zum Saisonstart noch was von der iranischen Regierung kommen würde, um Hadjesafi unter Druck zu setzen.
Welche Konsequenzen könnte das denn für Hadjesafi haben?
Ja, also erstmal wäre es nicht das erste Mal, dass sich Hadjesafi gegen sein Land stellt und Konsequenzen in Kauf nimmt. Letztes Jahr hat er noch für einen anderen Verein in Griechenland in Athen gespielt. Mit dem stand er 2017 trotz Verbot der iranischen Regierung in der Europa League gegen einen israelischen Club auf dem Platz. Nach dem Spiel wollte dann der iranische Sportminister, dass der 28-jährige Iraner aus der Nationalmannschaft ausgeschlossen wird. Das hat er aber bislang nicht durchgesetzt. Wahrscheinlich auch, weil sich in dem Fall die FIFA eingeschaltet hat und der iranischen Regierung ganz klar gesagt hat, schmeißt die Hadjesafi raus, darf die iranische Nationalmannschaft nicht mehr an internationalen Spielen teilnehmen.
Das ist ein Novum, das für Kritik sorgt. Erstmals spielen ein Israeli und ein Iraner in einem Team Fußball, zusammen beim griechischen Club Olympiakos Piräus. Zwei Länder, die tief verfeindet sind. Die Informationen dazu, die hatte Deutschlandfunk Nova-Reporterin Linda Schellberg.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Trinkgeld ist immer wieder ein Thema, auch bei uns. Klar, wie viel sollen wir geben, wie viel geben wir wirklich und wie finden die Menschen in der Gastro das, in Gesellschaft, wenn wir da sind wir auch großzügiger. Aber klar, mal ehrlich, wer gibt schon mehr als 10%? In den USA, da ist es bekanntlich ein bisschen anders. Da gelten ja eher so 15% oder 20% Trinkgeld als selbstverständlich. Aber im Moment, da gibt es eine Aktion, die geht weit über das hinaus, Verena. Ne?
Ja, und zwar sehr weit. Seit einiger Zeit finden sich zahlreiche Posts, Hashtag #tipthebill. Und da siehst du dann Rechnungen, in denen Menschen genauso viel Trinkgeld gegeben haben, wie das Essen insgesamt gekostet hat oder das, was sie verzehrt haben. Heißt, sie geben 100% Trinkgeld.
Also $25 fürs Essen plus $25 Trinkgeld obendrauf.
Genau. Oder auch sogar noch mehr, zum Teil $50 oder sonst irgendwie was. Gepostet werden viele dieser Rechnungen von denen, die das Trinkgeld empfangen haben und sich sehr darüber freuen, verständlicherweise. Es gibt auch viel Zustimmung zu der ganzen Aktion. Entstanden ist es anscheinend in der Zeit im Frühjahr, als die Trump-Regierung ein Gesetz einbringen wollte, das Restaurantbesitzern und Chefs von Restaurants eine größere Kontrolle über die Trinkgelder geben sollte. Stichwort gelockertes Tip-Pooling, wo dann dann das Trinkgeld sozusagen eingesammelt wird und dann so verteilt wird. Das wurde dann aber doch noch zurückgezogen. Trotzdem bleibt das Thema, dass Angestellte in der Gastronomie in den USA aufs Trinkgeld angewiesen sind, weil sie so wenig verdienen.
Ist natürlich dann die Frage, ob die Kunden das unbedingt ausgleichen müssen, oder?
Ja, das stimmt. Und der Hashtag Tip the Bill, der wird genau aus diesem Grund auch von einigen kritisiert, weil er nichts am unterirdischen Grundgehalt ändern würde. Und dass sich eigentlich, so kommen halt viele Tipps oder Anmerkungen von Leuten, dass sich die Angestellten zusammenschließen sollten, für bessere Bezahlung kämpfen, damit es besser ist. Aber bis dahin könnte man sagen, ist natürlich trotzdem schön, wenn manche Leute einfach so großzügig sind.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, das ist auch in dieser Arithmetik der Social Medias, dann machst du irgendwie ein Foto von der Rechnung und sagst, haha, ich habe genauso viel, weiß ich nicht, als Trinkgeld draufgegeben, um, ja, damit du ein Like bekommst oder irgendwas. Also auch schwierig.
Wer weiß.
Lass bei uns bleiben. Würdest du das machen, 100% Trinkgeld?
Ich glaube nicht, das ist dann echt schon zu viel. Hm. Würdest du das machen?
Wenn der Service überragend ist oder das Geld oder die Speise so billig, dass das Trinkgeld...
oder du die Person kennst.
Ja, dann vielleicht, aber ansonsten würde ich auch sagen, ist ein bisschen too much.
Wobei, ich habe selber die Erfahrung gemacht, dass es echt auch sehr nett ist, einfach mal richtig großzügig mit dem Trinkgeld zu sein oder großzügiger, als man gewohnt ist. Mhm. Also konkretes Beispiel, ich war vor ein paar Monaten mal in San Diego in Kalifornien. Da war es einfach eben normal, mindestens 15% zu geben, eher auch 20%. Und das habe ich dann so ein bisschen mit nach hier rübergenommen. Hab dann immer bei der Rechnung kurz überschlagen, ah, was sind so 10%? Und dann echt nochmal so eine ordentliche Menge draufgelegt, dass man wirklich bei einer runden Summe rauskommt. Und es hat sich echt gut angefühlt.
Schön.
Nicht so kleinkariert geizig zu sein.
Ja. Toll, toll, dass du diesen Moment erlebt hast.
Ja.
100% Trinkgeld, gerade in den USA. Ein Trend. Tip the Bill, die dies erhalten, die freut's auf jeden Fall.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Diese Woche. Da durfte die Aquarius, das Rettungsschiff im Mittelmeer von den Hilfsorganisationen SOS Mediterranee und Ärzte ohne Grenzen nach Blockade dann endlich anlegen auf Malta. Und die 141 Flüchtlinge an Bord, die werden jetzt aufgeteilt in verschiedene europäische Länder. Man hat eine europäische Einigung gefunden. Immer wieder finden Schiffe der Seenotrettung keinen Anlaufhafen im Mittelmeer. Das ist so, weil ihnen vorgeworfen wird, selbst ein Grund dafür zu sein, warum sich Menschen überhaupt erst auf den Weg Richtung Europa machen. Diese Behauptung hat bei den Seenothilfekritikern auch schon einen Namen, nämlich Pull-Faktor. Ob an dieser Behauptung wirklich was dran ist, darüber habe ich heute mit Jochen Oltmer gesprochen. Er ist Migrationsforscher und Leiter des Instituts für Migrationsforschung und interkulturelle Studien der Universität Osnabrück. In einer Risikoanalyse von Frontex steht das also so drin, dass Flüchtlinge sich bewusst sind, dass Hilfe auf dem Meer dann kommt. Sehen Sie das auch so?
Nein, also ich denke, ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang, sich vor Augen zu führen, dass wir in dieser gesamten Debatte um mögliche Pull-Faktoren nur mit Behauptungen zu tun haben. Das heißt also, es gibt für diese verschiedenen Perspektiven, die da entwickelt werden, ob sie Frontex heißen, ob es um europäische Regierung geht, die italienische Regierung, ob es um NGOs geht, keinerlei Belege. Es sind bloß Vermutungen und keinerlei Belege heißt in diesem Zusammenhang einfach schlichtweg auch, wir haben es mit einem ungeheuer komplizierten Zusammenhang zu tun. Und wir haben es mit Zusammenhängen zu tun, die man, glaube ich, auch unzulässigerweise zum Teil in Verbindung miteinander bringt. Ich denke, man kann über das Geschäft von Schleppern nachdenken und man kann da auch sicherlich das ein oder andere Ergebnis erzielen. Man muss aber auch gleichzeitig diesen ganzen Strang der Bewegung von Menschen aus Afrika, dem Nahen Osten, nach Europa davon abtrennen. Das sind zwei unterschiedliche Zusammenhänge, die nur an einer einzigen Stelle dort, nämlich im Zweifelsfall an der libyschen Küste, zusammenkommen, aber letztlich nicht sich wirklich bedingen.
Gibt es denn wissenschaftliche Untersuchungen dazu überhaupt?
Nein, also es gibt zwar das ein oder andere an sehr groben Perspektiven, auch aus dem Kontext der Wissenschaft, wo dann beispielsweise der Versuch unternommen worden ist, zu schauen, ob in Zeiten, in denen mehr Rettungsaktivitäten liefen, mehr Menschen kamen, als in Zeiten, in denen weniger Rettungsaktivitäten liefen. Es ist kein Zusammenhang festzustellen. Nur, das ist keine wirklich intensive wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Frage, wie funktioniert eigentlich das System, das Geschäft der Schlepper? Und es ist auch keine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Frage, auf welche Art und Weise laufen Bewegungen beispielsweise aus West- oder Ostafrika nach Europa. Mhm. Und wir können da in diesem Zusammenhang zu einem guten Teil tatsächlich nur an der Oberfläche kratzen. Nicht zuletzt deshalb, weil wir es natürlich mit sehr unübersichtlichen Feldern zu tun haben. Wie will man wissenschaftlich die Aktivitäten etwa von Schleppern in Libyen untersuchen, wo wir eine Mischung von privaten Kleinunternehmern haben, die solche Aktivitäten vornehmen, kriminellen Netzwerken, Milizen, Terrorgruppen, die damit ihr Geld verdienen. Das sind alles Zusammenhänge, die sich wissenschaftlich nicht, zumindest nicht zureichend erschließen lassen. Und auch Projekte, die zum Teil Jahre dauern, aus Ostafrika in Richtung Europa zu kommen, nachzuvollziehen, ist ausgesprochen schwierig, ausgesprochen teuer und wissenschaftlich ein Vorhaben, das mit enormem Aufwand verbunden ist.
Man müsste ja, um diesen Pull-Faktor zu bestätigen, auch vermutlich Befragungen durchführen mit Menschen, die im Mittelmeer angekommen sind. Wie viel wissen wir denn Stand jetzt wirklich über die Gründe, warum Menschen übers Mittelmeer nach Europa kommen?
Wichtig ist in diesem Zusammenhang, sich immer vor Augen zu führen, dass wir es mit Bewegungen zu tun haben, die eine Vielzahl von unterschiedlichen Motiven im Hintergrund haben. Das heißt also, wir haben es hier mit Menschen zu tun, die aus Konflikten kommen, aus Situationen zum Teil extremer Gewalt. Wir haben es mit Menschen zu tun, die vor dem Hintergrund zum Teil des Ausweichens aus solchen Zonen extremer Gewalt sich in Bewegung setzen, ohne ganz konkret in diesem Zusammenhang schon Europa als Ziel zu haben, sich auf den Weg machen, zwischenzeitlich gestoppt werden, Geld verdienen müssen, um weiterzukommen, irgendwann möglicherweise in Libyen landen, dort feststellen, dass vielleicht Europa eine Perspektive ist, dort wieder scheitern zunächst einmal, Geld verdienen müssen, vielleicht zurückkehren, vielleicht weiterkommen. Aber es ist nichts, wo man sagen kann, wir können hier einen linearen Weg, einen Gradlinienweg ausmachen, wir können sehr klare Motive ausmachen, sondern das ist ein Mix aus einerseits sehr unterschiedlichen Motiven, immer auch der Notwendigkeit zu überleben und ein Mix aus sehr vielen Bewegungen und wieder auch Situationen, in denen tatsächlich Menschen gestoppt werden. Am Ende etwas, was man sicherlich nicht verstehen kann als das, was wir uns in der Regel unter einer Migration aus Ostafrika vorstellen, also der Weg, sozusagen ein geradliniger Weg mit einem klaren Ziel Richtung Europa zu kommen.
Jetzt haben Sie es schon angesprochen. Lassen Sie uns noch abschließend ganz kurz auf die Schlepper schauen. Das heißt, es gibt Stand jetzt auch noch keine Untersuchung, dass Schlepper sich an die Aktivitäten der Seenotretter anpassen?
Also nicht im Sinne von empirischen Untersuchungen, die tatsächlich in der Lage wären, ganz explizit nachzuweisen, auf welche Art und Weise, welche Geschäftsstrategien hier in diesem Zusammenhang funktionieren. Das, was es gibt, das sind eben Vermutungen, das ist die vielleicht sogar nachvollziehbare Vermutung, dass tatsächlich eben Schlepper in diesem Zusammenhang irgendwelche Retter nutzen, um Kosten zu sparen. Wobei man dann in diesem Zusammenhang natürlich sich vor Augen führen muss, dass nicht nur die Boote von NGOs in diesem Zusammenhang ja ganz konkret Menschen retten, sondern insbesondere eben die italienische Küstenwache oder andere Küstenwachen oder Marinen oder Handelsschiffe und so weiter und so fort. Also wenn wir hier über Rettungsaktivitäten sprechen, sprechen wir über eine Vielzahl von Rettungsaktivitäten und möglicherweise setzen tatsächlich Schlepper darauf, dass Menschen, die in ihren Booten sitzen, von irgendjemandem so gerettet werden, dass sie ihr eigenes Boot vielleicht auch für die nächste Aktion verwenden können. Aber belegen können wir das nicht.
Sie bewahren Menschen vor dem Tod und werden dafür auch noch kritisiert. Private Seenotretter im Mittelmeer. Was ist dran an dem Vorwurf, sie würden mit ihren Einsätzen mehr Flüchtende zur gefährlichen Überfahrt nach Europa animieren? Darüber habe ich mit Jochen Oltmar gesprochen. Er ist Leiter des Instituts für Migrationsforschung und interkulturelle Studien der Universität Osnabrück.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Was ihr hier entdeckt habt, ist größer, als wir es je für möglich gehalten hätten.
Wie groß ist dieses Ding?
Er war der größte Hai, der je existiert hat.
Ein lebendes Fossil.
Man dachte, er wäre ausgestorben. Seit über 2 Millionen Jahren.
Falsch.
Und dann schnappt er zu. Das ist ein Ausschnitt aus dem Film The Mac, läuft seit gut einer Woche und ja, es ist noch ein Hai-Film. In der Liste von Hai-Filmen bei Wikipedia, da kann man nachschauen, da tauchen insgesamt 78 Filme auf, in denen der Hai die Hauptrolle spielt. Es scheint irgendwie ein Genre zu sein, dass man nicht tot kriegt. Zumindest landet aber The Mac nach nur einer Woche, und das ist sehr beachtlich, auf Platz 2 der Kinocharts. Das müssen wir uns also näher anschauen. Was ist mit Haien im Kino eigentlich los und warum faszinieren sie uns? Sprechen wir drüber mit unserer Filmkritikerin Anna Wollner. Grüß dich, Anna.
Hallo.
Man könnte ja sagen, Wasser, Hai, blutige Attacken, das Ganze müsste doch mal auserzählt sein, oder nicht?
Ja, eigentlich schon, denn viele Haifilme sind eigentlich nur eine Variation oder eine Wiederholung vom Weißen Hai, nur eben manchmal größer, manchmal gefährlicher und manchmal auch ein bisschen eindrucksvoller. Denn was Steven Spielberg 1975 mit dem Weißen Hai abgeliefert hat, war mehr oder weniger der Beginn und gleichzeitig auch der Höhepunkt des Hai-Genres. Und der hat damals einfach alles richtig gemacht, was viele heute falsch machen. Es dauert im Film ewig, bis wir den Hai wirklich das erste Mal sehen. Der Schrecken lauert unter Wasser und da bleibt er auch eine ganze Weile. Die Spannung zieht er also aus der visuellen Abwesenheit. Denn damals, da waren die Special Effects natürlich noch nicht so weit, wie sie heute sind. Aber bei uns Menschen liegt in der Natur der Sache, dass wir uns gerne gruseln. Meer, Wasser, das kennen wir. Und trotzdem ist alles unterhalb der Wasseroberfläche auch ein großes Mysterium. Und der Haiangriff so ein bisschen als Symbol des Terrors. Besiegen geht nur durch Töten. Und der Kampf Mensch gegen das Tier ist dann auch die Handlung des Films. Das klingt einfach, kann aber im Horrorgenre auch unglaublich effektiv eingesetzt werden.
Wenn es nicht Haialarm auf Mallorca heißt. The Mac, nach einer Woche auf Platz 2 der Kinocharts. Für dich überraschend oder ist der Film einfach gut gemacht?
Weder noch. Es ist ganz klar Trash und eigentlich auch Trash der übelsten Sorte. Jason Statham gegen den Megalodon. Man bekommt genau das, was draufsteht. Der Film lag 20 Jahre auf Eis. Dass er jetzt kommt, ist ja eigentlich auch schon zu spät. Das sieht man auch an den Special Effects, die manchmal sehr, sehr hölzern wirken. Es ist ja auch hier kein weißer Hai, sondern eben dieser Megalodon, also eigentlich ein Urzeitwesen. Und der Film spielt damit, dass es manchmal eben doch auf die Größe ankommt, denn das Viech hier hat gigantische Ausmaße. Der Erfolg ist auch, ja, liegt daran, dass das Ganze auf den asiatischen Markt ausgerichtet ist. Mit Bing Bing Li gibt es einen chinesischen Superstar. Der Hai treibt sein Unwesen vor der Küste Chinas und die, die daran glauben müssen, das sind auch alles Asiaten. Das ist ein Hollywood-Film und die haben trotzdem, ja, oder gerade dieses Kaliber, die entdecken jetzt den chinesischen Markt. Also es gibt ja auch Transformers etc. Und das merkt man dann auch an der Erzählstruktur. Und es gibt in diesem Film unglaublich pathetische Momente, so Vater-Tochter-Geschichten, die sind noch krasser, als wir es aus amerikanischen Filmen eigentlich gewöhnt sind, was den Film jetzt an sich aber auch nicht besser werden lässt.
Ich habe mal nachgeschaut, in den letzten 10 Jahren ist fast jedes Jahr immer mindestens ein neuer Hai-Film in die Kinos gekommen. Warum erlahmt bitteschön die Faszination für dieses Genre einfach nicht?
Naja, ganz platt gesprochen, dem Medium geschuldet, kommt auch das Hai-Genre auch in Wellen. Und es ist auch nicht alles schlecht. Und die spielen eben meistens mit unseren Urängsten dieser Gefahr unter Wasser, klar über Sharknado und Co. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Das sind Filme, die sich selbst nicht ernst nehmen, auch nicht ernst nehmen dürfen. Das ist Ironie pur. Eine Ebene, die The Mac übrigens vollkommen fehlt. Aber um mal ein positives Beispiel zu nehmen. Vor 2 Jahren, da hat Jaume Collet-Serra das Hai-Genre so ein bisschen neu erfunden mit einem, ja, eigentlich Hai-Porno. Blake Lively in The Shallows als abgetriebene Surferin auf einem Felsen in einer Bucht, der Hai umkreist sie. Das ist eigentlich Erotik pur. Sie, die blonde Schönheit im zerfetzten Neoprenanzug, der Hai, ja, Projektionsfläche männlicher Erotik. Frau und Hai im Wasser, das ist eigentlich wie so ein Liebesspiel, wie sie umeinander rumschleichen bzw. eher schwimmen. Und dann, wenn er ein männliches Opfer gefunden hat, in die Höhe springt, das Wasser verlässt und sein Opfer in der Luft zerfetzt, also im übertragenen Sinne zum Höhepunkt kommt, genau dann bleibt die Kamera auf dem Gesicht von Lively und zeigt ihr gequältes Mimenspiel, quasi so der orgasmische Gegenschuss, der aber auch den blanken Horror unterstreicht, weil sich eben in ihrem Gesicht der blanke Horror widerspiegelt. Also auch das können Hai-Filme.
Sagt Anna Wollner, unsere Filmkritikerin, über den Erfolg von The Mac, ein Hai-Film, in dem ein U-Boot von einem riesigen Hai angegriffen wird. Platz 2 der Kinocharts. Warum eigentlich nicht?
Das war, Big Mac fällt mir irgendwie ein.
Ja, stimmt eigentlich auch. Gibt gerade ganz, ganz viele da. Das war das Update für diese Woche. Lieben Dank, Verena von Kaltz.
Gerne.
Schönes Wochenende. Schönen Freitag wünschen wir erstmal.
Tschüss.
Tschö.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag. Immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.